Besuch bei Mr. Weiss. Poirot hielt eisern an seinem kontinentalen Frühstück fest. Mein Anblick, wie ich Eier und Speck verzehrte, verursachte ihm das kalte Grausen, so behauptete er wenigstens immer. Folglich nahm er sein Frühstück bestehend aus Kaffee und Brötchen im Bett ein, während es mir freistand, den Tag mit dem traditionellen englischen Frühstück zu beginnen, mit Speck, Eiern und Orangenmarmelade. Bevor ich am Montagmorgen nach unten ging, warf ich einen Blick in sein Zimmer. In einen äußerst prächtigen Morgenrock gehüllt, saß er aufrecht im Bett.
»Bonjour, Hastings. Ich wollte gerade läuten. Seien Sie doch so freundlich, dafür zu sorgen, dass diese persönliche Nachricht nach End ausgebracht und Mademoiselle sofort ausgehändigt wird.«
Ich streckte meine Hand danach aus. Poirot sah mich an und seufzte.
»Wenn Sie doch nur Ihren Scheitel in der Mitte tragen wollten, statt seitlich. Es würde der Symmetrie Ihrer Erscheinung so gut tun. Und Ihr Schnurrbart. Wenn Sie schon auf einen Schnurrbart bestehen, dann doch auf einem richtigen. Nehmen Sie sich doch ein Beispiel an einem Prachtstück wie dem meinem.«
Bei diesem Gedanken lief es mir kalt den Rücken hinunter, und mit festem Griff nahm ich die Botschaft aus Poirots Hand und ging aus dem Zimmer. Ich hatte mich gerade in unserem Salon wieder zu ihm gesellt, als Miss Buckley gemeldet wurde. Poirot ließ anweisen, man möge sie hinaufschicken. Sie betrat mit gewohnter Fröhlichkeit den Raum, aber die Ringe unter ihren Augen schienen noch dunkler als sonst. Sie hielt ein Telegramm in der Hand, welches sie Poirot reichte. »Da«, sagte sie, »hoffentlich sind Sie nun zufrieden.« Poirot las es laut vor.
»Ankomme heute 5:30 Uhr, Maggie.«
»Mein Schutzengel und Kindermädchen«, sagte Nick. »Aber da liegen Sie ganz falsch, wissen Sie? Maggie hat so gut wie keinen Grips.« »Ja, für praktische Sachen taugt sie wohl, das wohl, dafür entgeht ihr immer die Pointe in einem Witz. Heimliche Mörder aufzuspüren, lege ja sogar Freddy 10-mal mehr. Und erst Jim Lazarus. Ich habe immer das Gefühl, Jim lässt sich nicht gern in die Karten schauen.«
»Und der Commander?«
»Oh, George, der sieht etwas nur, wenn man es ihm direkt unter die Nase hält. Dann allerdings würde er es jedem zeigen. Ja, und wenn es wirklich darauf ankommt, wäre George in seinem Element.« Mit einer ungestümen Bewegung nahm sie ihren Hut ab und fuhr fort. »Ich habe Anweisung gegeben, den von Ihnen angekündigten Mann hineinzulassen.
Es klingt alles so mysteriös. Bringt er ein Diktaphon oder so etwas an?«
Poirot schüttelte den Kopf.
»Nein, nein, nichts Wissenschaftliches. Eine kleine, unbedeutende Sache, Mademoiselle. Etwas, dem ich auf den Grund gehen will.«
»Nun gut«, sagte Nick. »Das macht alles einen Riesenspaß, nicht wahr?«
»Wirklich, Mademoiselle?«, fragte Poirot behutsam.
Sie wandte uns etwa eine Minute lang den Rücken zu und sah aus dem Fenster. Dann drehte sie sich um. Jeglicher tapferer Trotz war aus ihren Zügen gewichen. Ihr Gesicht verzerrte sich in kindlichem Kummer, als sie mit den Tränen kämpfte.
»Nein«, sagte sie kleinlaut, »tut es in Wirklichkeit gar nicht. Ich fürchte mich. Ja, ich fürchte mich. Fürchte mich sogar entsetzlich. Und ich habe mich immer für so mutig gehalten.«
»Das sind Sie auch, mon enfant. Und ob Sie das sind? Hastings und ich, wir bewundern beide Ihre Courage.«
»Ja, das tun wir allerdings«, warf ich mit Wärme ein.
»Nein«, Nick schüttelte den Kopf, »ich bin nicht mutig. Es ist das Warten. Sich ständig Gedanken darüber machen, ob noch etwas passieren wird und wie es passieren wird und ständig darauf warten, dass es passiert.«
»Ja, diese Anspannung muss Nerven kosten. Letzte Nacht habe ich mein Bett in die Mitte des Zimmers gestellt. Ich habe das Fenster verschlossen und die Tür verriegelt. Als ich heute Morgen hierher kam, habe ich den Umweg über die Straße genommen. Ich habe es nicht fertig gebracht. Ich konnte einfach nicht durch den Garten gehen.
Es sieht ganz danach aus, als ließen meine Nerven mich plötzlich im Stich. Wieso musste das jetzt auch noch passieren?«
»Was genau meinen Sie damit, Mademoiselle? Das auch noch?«
Es entstand eine kleine Pause, bevor sie antwortete.
»Ich meine nichts Besonderes, einfach, was in der Zeitung die Strapaze des modernen Lebens genannt wird. Ich vermute die Kombination von zu vielen Cocktails und zu vielen Zigaretten. Ich befinde mich eben nur in einer eigenartigen, ja, Verfassung.«
Sie hatte sich in einen Sessel fallen lassen Und da saß sie nun und ihre zierlichen Finger verknoteten sich nervös ineinander.
»Sie sind nicht ganz offen zu mir, Mademoiselle. Es gibt da noch etwas.«
»Nein, nichts, wirklich nicht.«
»Es gibt etwas, was Sie mir nicht erzählt haben. Ich habe Ihnen alles bis ins kleinste Detail erzählt.«
Sie klang aufrichtig und ehrlich.
»Ja, alles über diese Unfälle, über diese Angriffe auf Sie, das ja.«
»Nun, was denn noch?«
»Aber Sie haben mir nicht alles erzählt, was Ihr Herz bewegt. In Ihrem Leben kann man das überhaupt?«
»Ah, da haben wir's. Sie geben es also zu«, sagte Poirot triumphierend. Sie schüttelte den Kopf. Er beobachtete sie scharf.
»Womöglich handelt es sich nicht um Ihr eigenes Geheimnis«, gab er listig zu bedenken.
Ich glaubte, ein kurzes Zucken ihrer Augenlider wahrzunehmen, aber unmittelbar darauf sprang sie schon wieder auf.
»Wirklich und wahrhaftig, Monsieur Poirot, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich über diese dumme Geschichte weiß. Wenn Sie glauben, ich wüsste etwas über jemand anderen oder hätte jemand im Verdacht, dann täuschen Sie sich. Im Gegenteil, die Tatsache, dass ich niemanden für verdächtig halte, macht mich verrückt. Ich bin doch kein Narr. Mir ist doch klar, dass diese sogenannten Unfälle, wenn sie keine sind, von jemandem in meiner unmittelbaren Nähe organisiert wurden. Von jemandem, der mich kennt. Und genau das ist eine schreckliche Vorstellung. Denn ich habe keinen, auch nicht den blassesten Schimmer, wer dieser jemand sein könnte.«
Sie ging wieder hinüber zum Fenster und sah hinaus. Poirot machte mir ein Zeichen zu schweigen. Ich glaube, er hoffte auf irgendwelche Enthüllungen, nun, da das Mädchen sich nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte.